Guten Morgen auch von meiner Seite und herzliche Grüße aus Wiedenest. Ich freue mich, mal wieder in Haiger zu sein, in diesem schönen Haus, bei diesem wunderbaren Sommertag. Und ich habe mich vergewissert, dass ich auch ohne Jackett, ich habe es dabei, hier auf der Kanzel stehen darf. Wichtiger als die Textilie ist ja der Text und das, was man sagt und ist. Ich freue mich, dass ihr in Haiger den Mut habt, über Tugenden eine Serie zu machen, über Tugenden nachzudenken. Und das Thema heute Morgen, Tugenden und die Tugendtreue, ist ja eine doppelte Provokation. Finde ich. Beides scheint so gar nicht in unsere Zeit zu passen. Einerseits gibt es enorm viele Artikel und Literatur zum Thema Tugenden. Sie werden wieder neu entdeckt. Das ist verständlich und nachvollziehbar in einer Zeit, die geprägt ist wie kaum eine andere von Umbrüchen, Disruptionen. Nichts scheint mehr zu bleiben, wie es Jahrzehnte und Jahrhunderte war. Und sich da zurechtzufinden, Werte zu finden, die dem Leben ein Fundament geben und Räume der Verwirklichung geben, das ist gar nicht so einfach. Also von daher verständlich, dass über Tugenden nachgedacht wird. Andererseits geht manchen das schon wieder so auf den Keks, dass sie von Tugendterror sprechen. Tugendterror der Gutmenschen, das will man nicht. Und das Thema Treue, in der Recherche, in der Vorbereitung zu der Predigt heute fiel mir auf, es gibt Bücher zum Beispiel vom Lob der Untreue von Professor Franz Josef Wetz oder Treue ist auch keine Lösung von Lisa Fischbach und Holger Lendt. Die zeigen auch einen Trend, auf den man gerne aufspringt. Warum Treue? Also wenn man so jetzt assoziiert, was ist Treue? Treu doof, dachte ich eben, als ich hier auf der Autobahn fuhr, 10 Kilometer, 60 und ich fuhr schon recht großzügig, aber wurde laufend überholt und treu doof hält man sich da an die Regel und kommt nicht weiter und wird gegängelt. Ist das überhaupt eine Tugend? Ich will noch mal ganz kurz fragen, warum überhaupt Tugenden? Tugenden werden unter anderem auch deshalb verdächtigt, weil sie oft und leicht den Anstrich moralinsaurer und politisch korrekter Belehrungen sind. Leute, die so auftreten, die haben heute keine Chancen. Ich lasse heute Morgen in der Welt am Sonntag über die Grünen unter anderem einen Grund, weil sie immer wieder belehren wollen, was man zu tun und zu lassen hat und so weiter. Das will man heute nicht. Und jetzt die Tugenden. Wir kennen berühmte, tugendsame Frauen in der Literatur, Goethes Faust, das Gretchen oder Wilhelm Buschs Frau Helene. Tugendsame Frauen, die vieles unterdrücken, was sie eigentlich leben wollen und bam, irgendwann kommt es zum Clash. Also Verdrängen ist keine Lösung. Tugenden werden oft als Verdrängungssyndrom wahrgenommen. Und man kann sie eh nicht leben, dieser hohe idealistische Anspruch, Treue. Demut, toll, klingt alles gut. Wer lebt das denn? Der Mensch, so hören wir aus Professorenmund, sei kein treu begabtes Wesen wie der Fuchs. Denn wenn man in die Zoologie schon guckt, dann sieht man mehr Untreue als Treue. Und Promiskuität und das natürlich auch unter der Spezies der Menschen. Deshalb, wer über Tugenden spricht, der muss sich den Vorwurf gefallen lassen, irgendwie mit zu heucheln. Auf der einen Seite sind alle sehr tugendhaft, ja, haben ihre Werte, Compliance, überall große Firmen, das wird jedem, der da mitarbeitet, eingehämmert und gleichzeitig, was nützen die tollen Compliance-Formulierungen, wenn in großem Maß betrogen wird? Wir erleben ja gerade eine heftige Geschichte in der deutschen Industrie überhaupt, der Automobilindustrie. Und einer meiner Söhne arbeitet bei einem der größten. Ja, natürlich gibt es Compliance und Ethik und Werte. Und wie lässt sich das leben? Ja, und dann gibt es noch ganz Fromme, die nehmen Anstoß an dem Titel meines Buches, unseres Buches, Lust auf gutes Leben, wer schreibt denn sowas? Und das kann ja schon gar nicht sein. In der Bibel geht es klare Gebote und was Gottes Wille ist und Tugenden. Das ist griechische Philosophie, Mythologie, keine Ahnung. Warum wir uns mit Tugenden beschäftigen? Ganz einfach. Ich zitiere nur mal zwei Verse aus dem Neuen Testament. Petrus, der 3 Jahre mit Jesus gelebt hat, der schreibt in seinem ersten Brief im 1. Jahrhundert an die Christen, dass wir die Tugenden dessen verkündigen sollen und leben sollen, der uns berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, in seine Gegenwart, der uns Anteil gegeben hat an seinem Leben, der uns berufen hat. Dieser Gott, der das Gute will, der gut ist. Und darauf hat Martin Luther ja hingewiesen im Deutschen, Gott und gut gehört zusammen. Das glauben auch viele nicht mehr. Ist Gott wirklich gut? Warum passiert mir das? Warum lässt er das zu? Ganz, ganz wichtige Fragen. Und Christen sind Menschen, die eines verkörpern sollen, dass Gott gut ist, unter allen Umständen. Das ist ein Riesenanspruch. Deshalb beschäftigen wir uns mit den Tugenden Gottes, die auch unsere Tugenden werden sollen. Wir sprechen also nicht abstrakt von irgendwelchen Werten, die man auch schon in der griechischen Philosophie lesen kann, sondern weil wir überzeugt sind, dass wenn wir heute eine Chance haben, wo so viele schlechte Nachrichten uns täglich erreichen, es gibt die eine gute Nachricht, das Evangelium, das Kraft hat, Menschen zu verändern, ihnen eine Hoffnung zu geben und eine Lebensperspektive zu geben, die einfach gut ist. Paulus schreibt den Philippern, übrigens Geschwister, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lieblich, was wohltuend ist, ist es eine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach. Also wir sind in guter neutestamentlicher Tradition. Jetzt zur Tugend Treue. Warum sich Treue lohnt. Treue wird normalerweise als Tugend der Verlässlichkeit oder der Beständigkeit interpretiert. Und das ist schon mal was. Menschen, auf die man sich verlassen kann, das ist ein Geschenk. Auf die ich mich als Chef verlassen kann, wenn ich denen einen Auftrag gebe, ich weiß, der wird ausgeführt. Da gibt es nichts zu reklamieren. Menschen, die viel sagen und tun es doch nicht, das sind Blender, auf die kann man sich nicht verlassen. Also ein verlässlicher Mensch, das ist ein Segen. Insofern ist das richtig. Treue hat natürlich mit Verlässlichkeit zu tun, mit Beständigkeit. Warum nenne ich das Treue die Tugend des Erfolgs? Gleich später mehr. Beim Nachdenken, Treue, wo zeigt sich das heute in unserer Gesellschaft, in unserem Leben? Wo wird das überhaupt thematisiert? Ich weiß noch, wie ich als Kind im Kolonialwarenladen einkaufte und dann hatte ich immer so ein zerknittertes kleines Büchlein dabei, da gab es dann Rabattmärkchen, die klebte man da rein, so klitzekleine Sachen. Und wenn die voll waren, dann gab es dann ja, einen kleinen Rabatt. Heute heißt das Payback. Herr Flerbach, haben Sie schon unsere Kundenkarte? Nee. Darf ich Ihnen die anbieten? Ja, denke ich, die wollen nur meine Daten. Ist man nicht der Dumme, wenn man treu ist, wenn man telefoniert? Länger als 2 Jahre in einem Vertrag bleibt, ist man dumm, weil es gibt immer wieder einen günstigeren. Erst als ich meinem Energieanbieter nach 25 Jahren sagte, hallo, ich möchte gerne wechseln, der Konkurrent ist billiger, sagen Sie, Augenblick, Herr Flerbach, ich habe hier für treue Kunden einen ganz besonderen Tarif. Ach ja. Ist ja toll. Nach 25 Jahren, wenn ich nicht gedroht hätte zu wechseln, untreu zu werden, dann, ja, nee, doch, also ist schon was. Der Autokäufer meines Vertrauens, tja, der Möbelhändler, seit 20 Jahren bei IKEA, kräht kein Haar nach, außer die Kassen klingeln. Lohnt sich Treue? Beziehungen? Schwieriges Thema. Liebe und Treue sind kein Geschwisterpaar, liest man. Wenn du glücklich werden willst, wenn du auf deine Kosten kommen willst, dann darfst du nicht treu sein. Und das wird inhaliert, das wird in den Medien überall ja gelebt und verkündet. Also wenn wir jetzt von Treue sprechen, das ist schon herausfordernd. Was ist Treue und warum lohnt sie sich auch heute noch? Treue, was ist Treue? Bündnistreue, eheliche Treue. Werktreue, Bibeltreue, Prinzipientreue, wovon sprechen wir? Woran denkt ihr, woran denken Sie, wenn Sie dieses Wort Treue hören? Sind Sie treu? Ja, in welcher Beziehung? Ich bin schon 38 Jahre verheiratet. Toll. Ja, letzte Woche, stimmt, ist jetzt ein lebhaftiges Beispiel. Und ich bereue es auch nicht. Reicht das schon aus? Ein Psychologe sagte, Treue kann auch Angst sein vor Veränderung. Ja, toll. Oder wo tote Hose ist, ist Treue leicht. Treue zeigt sich ja erst in der Herausforderung. Da findet jemand 77.000 Euro, las ich gestern in der Zeitung, und gibt sie ab, ohne einen Cent zu nehmen. Boah, das ist eine Schlagzeile wert. Ich zitiere mal offiziell, was man so in Wikipedia und so liest, was Treue ist. Das Festhalten an einer einmal eingegangenen Bindung zu jemandem oder etwas. Das Festhalten an einer einmal eingegangenen Bindung zu jemandem oder etwas. Und zweitens die Tatsache, dass man außerhalb einer Partnerschaft keine sexuellen Beziehungen hat. Ich habe überlegt, das Festhalten an einer einmal eingegangenen Bindung zu jemandem oder etwas. Das ist schon beeindruckend. Wenn Menschen 20, 30, 40 Jahre festhalten an einer Bindung oder an einer Gemeinde. Ist das Treue, wenn ich 40 Jahre Mitglied eines Vereins einer Treue bin? Man kriegt dann im weltlichen Kontext eine Ehrennadel, also früher irgendwie, jo, oder Mitarbeit, das ist ja unglaublich. So viele lange Jahrzehnte in einer Firma, in einer Gemeinde. Die Kehrseite von Treue ist Nibelungentreue. Eine Form von bedingungsloser, emotionaler und auch verhängnisvoller Treue. Ist jetzt sehr extrem, aber die Nazis haben fast jeden Tugendbegriff pervertiert. Auch Treue. Die SS hatte den Slogan, meine Ehre heißt Treue. Sie waren einer Ideologie treu. Der IS in unseren Tagen, die halten fest dran, unter allen Umständen. Hitler erwartete von seinen Verantwortlichen und allen Soldaten eine durch Eid bekräftigte Loyalität. Deshalb hatten es Männer wie Stauffenberg und Bonhoeffer so schwer. Sie wollten ja treu sein, der Obrigkeit untertan sein, aber sie merkten, das läuft völlig daneben. Ist das jetzt Loyalität, mache ich mit oder steige ich aus und riskiere mein Leben? Heißt Treue wirklich bedingungslose Treue unter allen Umständen? Muss eine Frau, die von ihrem Mann geschlagen wird, aushalten? Als junger Pastor bin ich mit diesem Problem konfrontiert worden. Und die Frauen haben gesagt, die Ehe ist heilig, du kannst nicht aussteigen. Und ich habe damals schon vor 40 Jahren gedacht, nein, das geht nicht. Blockieren Treue und Beständigkeit nicht auch innovative Fortschritte? Wir sind treu. Das haben wir noch nie so gemacht. Das war schon immer so. Auch in der Gemeinde. Ihr Lieben, das ist für mich eine der großen Herausforderungen. Es sterben zum Beispiel täglich Gemeinden. In England jeden Tag eine Brüdergemeinde. Und ich lerne viele Gemeinden kennen und bin auch beeindruckt von der Treue von vielen Geschwistern. Aber wenn Treue heißt, wir verändern nichts, ist das dann Treue? Und irgendwann muss man die Gemeinde schließen. Was ist Treue? Was sagt die Bibel, das Wort Gottes? Du hast es eben schon den Kindern richtig angedeutet und gesagt. Die Bibel ist voll davon, von dem Lob auf Gottes Treue. Gott sagt etwas und er hält sich an sein Wort. Und seine guten Verheißungen, die verwirklicht er, selbst wenn der Bündnispartner untreu wird. Es ist sehr beeindruckend zu lesen im Alten Testament, wie Gott leidenschaftlich ringt um sein Volk, das untreu wird, das anderen Göttern, anderen Religion hinterherläuft und Yahweh vergisst. Aber Gott bleibt treu. Er zwingt sie nicht. Einige Beispiele. Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. 2. Mose 34. Oder so sollst du nun wissen, dass Yahweh dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausende Glied hält, denen, die ihn lieben. Er ist der Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott. Auf ihn können wir uns verlassen. Auf sein Wort können wir uns verlassen. Er hat es bewiesen in der Geschichte. Wann kann ich einem Menschen vertrauen? Wann ist jemand vertrauenswürdig, wenn ich ihn kenne, dass er über eine Zeit lang treu ist? Und genau das ist Gott. In der Bibel lesen wir seine Treue. Er hat sie erwiesen. Sie ist bewiesen. Ich vertraue nicht einem Blender, einem, der tolle Sprüche macht, fromme Sprüche. Die Bibel ist nicht ein Spruchbuch, wie im Koran, wo Suren einfach auf einer Ebene stehen, sondern die Bibel ist das Zeugnis von dem treuen Wirken Gottes in dieser Welt. Sie beginnt mit im Anfang schuf Gott. Sie beginnt und sie endet mit der Perspektive, Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er hält an seiner Liebe, an seinen guten Gedanken fest. Und was mich beeindruckt ist, als er dann selbst diese Welt besucht, diese untreue Welt, diese Menschen, in seinem Sohn Jesus Christus, und sie ihn ablehnen, ihn ans Kreuz nageln, bleibt er dennoch treu. Diesem Anliegen, seinem Anliegen, Menschen zu retten, seine Liebe zu erweisen, auch den Feinden gegenüber. Das findet ihr nirgendwo in den Großen dieser Welt, dass jemand für seine Feinde in seinem Sterben betet. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Was für eine Treue. Dieser Begriff Treue ist kein Wert, ist ein Beziehungsbegriff aus dem Herzen Gottes. Im Hebräischen, in den biblischen Sprachen schwingen ganz andere Aspekte mit Wahrheit, Vertrauen, Treue. Das alles ist ein Beziehungsbegriff. Und mit Treue wird diese Beziehung Gottes zu uns ausgedrückt und auch unsere zu ihm. Was heißt das jetzt für uns? Wie zeigt sich für unser Leben Treue? Das habe ich mich gefragt. Ich will ja nicht nur über Treue reden, sondern ich will mich selber fragen, bist du ein Treuer? Und warum lohnt es, diese Tugend nochmal genau in den Blick zu nehmen? Mutter Teresa hat mal gesagt, da habe ich mich lange dran festgebissen, Gott hat mich nicht dazu berufen, erfolgreich, sondern treu zu sein. Beeindruckende Aussage, Mutter Teresa. Und ich habe mich gefragt, müssen das Gegensätze sein, Erfolg und Treue? Kann Erfolg überhaupt für Christen ein Wert sein? Und dann habe ich diese alte Geschichte, die ihr alle schon x-mal gelesen habt und gut kennt, mir nochmal angeguckt aus Matthäus 25 und ich lese ab Vers 14. Jesus hat nur ein Thema, das Reich Gottes hat begonnen, die Herrschaft Gottes. Das Reich Gottes ist kein geografischer Bereich, sondern das Reich Gottes ist ein Ausdruck, wie Gott regiert. Und das, was Jesus verkündigt, ist derart herausfordernd. Es stellt alle Werte auf den Kopf. Zum Beispiel werden die Sanftmütigen das Erdreich besitzen oder die Demütigen. Das geht doch gar nicht. Oder die bettelarm sind im Geist, die haben Anteil an der Fülle Gottes. Wie ist das alles zu verstehen? Und jetzt erzählt er eine Geschichte, die sogenannten Himmelreichsgleichnisse. Er vergleicht diese Art, wie Gott wirkt, wie Gott regiert, wie Gott seinen Einfluss ausübt, mit dieser Geschichte. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente begonnen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Und jetzt achten Sie auf die Antwort. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort: Du böser und fauler Knecht, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Also da merkt man schon, dass die Geschichte etwas älteren Datums ist. Zinsen gibt es ja nicht mehr. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, dem wird gegeben und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Heftige Geschichte. Tolle Geschichte. Dieser Herr ist Jesus, der hier heilsgeschichtlich die entscheidende Geschichte unter diesem Blickwinkel erzählt. Ein Herr vertraut seinen Dienern sein Vermögen an. Das ist eine unglaubliche Aussage. Jesus vertraut denen, die ihm vertrauen, sein Vermögen an. Wisst ihr, wie reich beschenkt ihr seid? Wissen wir als Christen, wie reich beschenkt wir sind? Hier steht im Griechischen, dass der Begriff Talaton, Talent, ist ein sehr hoher Geldbetrag. Um ein Talent verdienen zu können, hätte ein Tagelöhner 20 Jahre arbeiten müssen. Eine kleine Rechnung, damit wir eine Vorstellung haben. Bei einem Mindestlohn von 8,50 Euro, ich weiß, seit 2017 ist der 8,84 Euro, aber ist leichter zu rechnen, würde ein Talent 326.400 Euro ausmachen. Das ist eine Summe. Jetzt gibt er dem 5 Talente, das sind 1.632 Euro. Das vertraut er ihm an. Und der erwirtschaftet nochmal genauso viel dazu. Das ist toll. Und der mit den 2 Talenten immerhin noch 652.000 macht über 1.300.000. Und ich finde es ganz wichtig, wenn wir über Treue sprechen, dass uns bewusst wird, was uns anvertraut worden ist. Wissen wir das? Wenn ich meine Studierenden frage, ich höre oft, ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Das ist großartig. Das ist der Hammer. Das ist kaum zu toppen. Aber das Evangelium sagt noch mehr. Der nicht nur gestorben ist, Römer 8, für unsere Sünden, sondern vielmehr, der auch auferstanden ist. Ja, der uns sogar sein Vermögen gibt. Was ist sein Vermögen? Ich nenne einfach mal, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, einige Aussagen des Neuen Testaments über dieses Vermögen, das uns, jedem, der Christ ist, anvertraut worden ist. Zum Beispiel Römer 6 heißt es, der Sünde soll es der Tod, Gottes Geschenk, Gottes Gabe aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wer das verinnerlicht hat, wer das versteht, wer das glauben kann, dass das Leben ewig ist, die Gabe, der kann mit diesem begrenzten Leben ganz anders umgehen. Der setzt nicht alle Hoffnung nur auf dieses irdische Leben. Je älter man wird, desto knapper wird ja das Leben. Oder 2. Korinther 9, Gott sei Dank für seine unbeschreiblich große Gabe, die er uns gegeben hat. In Jesus Christus hat Gott uns Anteil gegeben an der ganzen Fülle der Gottheit. Kolosser 2, Vers 9. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Christus und ihr habt alles in ihm. Ihr Lieben, nochmal, das ist keine theologische Lyrik, das sind nicht so fromme Kalendersprüchlein, sondern das sind Fakten des Evangeliums, die uns sagen, was wir bekommen haben, wer wir sind. Ja, aber wenn ich in mein Leben gucke, Glauben heißt, auf Gott zu schauen, auf sein Wort zu hören, ihm zu vertrauen. Jawohl, du bist so reich beschenkt. Die Gabe des Heiligen Geistes, die Gaben des Heiligen Geistes. Gott beschenkt uns mit unheimlich vielen Gaben. Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei. Gott ist großzügig, Gott gibt gerne aus seiner Fülle und er vertraut uns sein Vermögen an. Die Liebe, die Fülle des geistlichen Segens, Epheser 1, Vers 3 oder 2. Petrus 1, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Ich glaube, solange wir nicht wissen, wie reich beschenkt wir sind, ist unser Leben ärmlich. Ist es nicht erfolgreich. Wir nehmen Gott nicht ernst. Gottes Gabe ist das Erste. Jede Art von Religion fordert. Du musst, du sollst. Die klassischen religionswissenschaftlichen Werke, die sprechen von Angst, von Do ut des, diese ganzen Geschichten. Aber das Evangelium ist keine Religion. Das Evangelium beginnt damit, dass Gott den Himmel aufreißt über Bethlehem und sagt, siehe, ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Ihr müsst überhaupt nichts tun. Ihr dürft empfangen. Christsein ist in erster Linie empfangen. Gnade heißt, ich empfange etwas, was ich gar nicht verdient habe. Dass Gott mich annimmt, so wie ich bin. Dass Gott mich liebt, obwohl er mich kennt. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Und dass er mich beschenkt, als Kind zu leben. Als ein guter Vater eröffnet er mir die Möglichkeiten. Ich bin einzigartig. Ja, er gibt unterschiedliches Maßangaben. Das sagt dieses Gleichnis auch. Der eine hat 5 Talente. Boah, wenn der jetzt darauf schielt, oder der andere hat 2 Talente, der hat viel mehr als ich. Und es entsteht Neid. Blockierst du dich? Du wirst keinen Erfolg haben. Du wirst auch nicht treu sein, weil du bist immer damit beschäftigt, mit deinen Defiziten oder mit dem Vergleich und mit dem Neid und diesen ganzen Geschichten. Dein Denken ist blockiert. Er gibt, heißt es hier im Text, in Matthäus 25, Vers 15, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Gott kennt dich besser als du selbst. Und es ist keiner hier, der nicht Gaben geschenkt bekommen hat. Kennen wir diese Gaben? Ich bin auch so geprägt worden, dass ich das gar nicht habe glauben können. Allein die Frage, wo ist denn deine Gabe? Ich war schon lange im Dienst als Pastor. Ich durfte schon erleben, wie ein Aufbruch geschah und alles. Und die Frage, was hast du für eine Gabe? Nein, das ist egoistisch, mit meinen Gaben sich um mich selber zu drehen. Doch, Gott gibt dir Gaben. Und wenn du weißt, was diese Gaben sind, dann ist das ein Potenzial, das du leben darfst, ausleben darfst. Oder du kannst es vergraben, verbraten oder sinnvoll einsetzen. Gottes Gaben sind gleichzeitig Aufgaben. Es ist ein Potenzial, dessen Kraft im Leben zur Wirksamkeit kommen soll. Es geht um den wirksamen Glauben. Es geht nicht um Theorie. Es geht nicht darum, dass wir treu Sonntag für Sonntag in die Gemeinde rennen. Das ist zu wenig. Dass wir fromme Lieder singen, das ist zu wenig. Ach du liebe Zeit, erhöhst du jetzt den Druck? Nein, ich will den Druck nehmen. Wir müssen gar nichts tun. Wir dürfen uns erstmal bewusst werden, wer wir sind, was unsere Gaben sind und wo ich sie einsetzen kann und wie ich sie einsetzen kann. Ich weiß noch, in meiner letzten Gemeinde, da gab es viele Chöre und eine große Kinderarbeit. Und wer irgendwie mitarbeiten wollte, der musste entweder Kinderarbeit oder singen. Aber es gab viele Leute, die weder Kinder so richtig mit Kindern klarkamen, noch singen konnten. Und wo arbeiten die mit? Sie arbeiten nicht mit. Sitzen passiv rum, Sonntag für Sonntag oder irgendwann auch nicht mehr Sonntag für Sonntag. Treulosigkeit ist ja nicht nur der böse Wille, sondern Treulosigkeit hat ja auch damit zu tun, ich werde unsicher, es bringt mir alles nichts mehr. Und heute, die junge Generation, die nimmt einfach nicht mehr Jahr für Jahr ihren Platz ein. Die geht dahin, wo sie etwas bekommt. Wo sie Raum zum Leben hat. Sie sagt doch das auch offen. Und ich finde es gut, dass wir kritikfähig werden, dass wir offen über diese Dinge sprechen. Warum kommst du nicht mehr? Und zwar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, um Druck auszuüben, sondern einfach, um wissen zu wollen, was vermisst du hier bei uns? Vermisst du was bei Gott? Stell dir diese Frage mal ganz ehrlich. Wo bist du unzufrieden mit deinem Glauben? Das ist wichtig. Diese Frage stelle ich mir auch. Worüber bin ich dankbar? Und warum bin ich unzufrieden damit? Das kann der Anfang einer Veränderung sein. Treue heißt nicht, ich mache formal das einfach so, weil ich das schon immer gemacht habe, aber innerlich steige ich aus und gedanklich bin ich ganz woanders. Damit tun wir doch Gott keinen Gefallen. Vielleicht ist es treuer, zu sich selbst zu sagen, ich komme nicht mehr in die Gemeinde im Augenblick. Und ich habe Respekt vor Leuten, die mir sagen, Horst, ich komme nicht mehr. Sag ich, lass uns reden. Ja, nicht jetzt. Okay. Der Herr vertraut seinen Menschen sein Vermögen an. Und Jesus sagt, seid nicht traurig, dass ich jetzt weggehe, dass ich wieder zu meinem Vater gehe. Jetzt seid ihr dran, ihr Lieben. Ihr seid Jesus. Teil des Christus. Das finde ich wunderbar. Christus zentriert. Was heißt das? Wir sind Glieder seines Leibes. Er ist der Kopf. Er ist im Himmel. Und er wirkt hier auf Erden durch dich, durch mich, durch uns. Ja, wie? Ja. Er hat uns. Sonst keinen. Die den Menschen, die eine Sehnsucht haben nach Leben, nach Versöhnung, nach Perspektive, ihnen das zu vermitteln. Es kommt nicht darauf an, dass wir uns überbieten in einem Wettstreit, wer hat das beste kirchliche Programm. Wir sind nicht die Animateure einer verwöhnten christlichen Gesellschaft, sondern wir sind Zeugen, Diener Gottes, der uns sein Vermögen anvertraut hat, das wir nicht vergraben wollen, weil wir ein falsches Gottesbild haben. Ich habe jahrelang ein falsches Gottesbild gehabt, ja. Ich habe immer Angst gehabt vor Gott. Und ich habe immer klein von mir gedacht. Und ich weiß auch jetzt um meine Stärken, aber auch um meine Schwächen, um meine Verführbarkeit und Versuchbarkeit. Und es ist wichtig, ehrlich zu werden. Aber einfach zu sagen, du bist ein harter Mann, du erntest, wo du nicht gesät hast, das ist ungerecht. So ist Gott nicht. Welches Gottesbild haben wir? Ich kam in eine Gemeinde zu Gast vor Jahren. Und ich nahm Platz und dann ein alter Bruder stand vor mir und ich wusste gar nicht, was er wollte. Bis ich merkte, ich sitze auf seinem Platz offensichtlich. Und ich fragte ihn, Entschuldigung, ist das Ihr Platz? Ja. Oh, habe ich nicht gewusst, sorry. Der hat Jahrzehnte diesen Platz treu eingenommen. Ist das Treue? Das steht mir nicht zu beurteilen. Aber da habe ich gemerkt, es gibt eine Art von Treue, die ist das Gegenteil von dem, was Jesus meint. Nochmal, mir steht das Urteil nicht zu. Nur Jesus. Aber er fordert uns heraus mit Treue. Was steht über deinem Leben und was ist am Ende deines Lebens wichtig? Ich sehe jetzt den Ruhestand. Ja, ist so. Noch ein Jahr und dann ist es bei mir auch soweit. Und natürlich frage ich mich, was hast du eigentlich die 4 Jahrzehnte gemacht? Was bleibt unterm Strich? Und ich frage mich noch weiter, weil im letzten Jahr 6 meiner Freunde in meinem Alter gestorben sind. Einer war jünger, der war 49 und hinterlässt eine junge Frau mit 7 Kindern. Das ist hart. Ein anderer, Bauchspeicheldrüsenkrebs, innerhalb von einigen Wochen tot. Dann fragst du dich schon, wenn die Einschläge so nahe kommen, was ist am Ende? Was willst du, wenn du Jesus begegnest? Was passiert dann? Stellt euch mal diese Frage. Und ich wünsche nichts sehnlicher, dass Jesus mich sieht und sagt, dich kenne ich. Boah, Jesus kennt dich. Für dich bin ich gestorben. Und ich falle vor ihm nieder und sage, Herr, dafür danke ich dir. Dein Blut, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre hier leben darf. Aber wenn dann Jesus sagt, komm Horst, komm hoch. Ich habe dir einiges anvertraut, was hast du damit gemacht? Und dann stehe ich da mit meinem Computer, mit den 50.000 Dateien, mit meinen ganzen Skripten und Vorlesungen und Büchlein und all dem Zeug und vielleicht verbrennen 90%. War gut gedacht, aber dass du treu deine Berufung gelebt hast, das ist toll. Und dass du diesem einen Obdachlosen ein Essen gemacht hast, das habe ich registriert. Wann? Wie? Weiß ich gar nicht. Na, ist gut. Aber ich weiß es. Ihr lieben Gott, Jesus, der Herr, kennt uns, sieht uns, möchte das und dadurch wird er geehrt, dass wir das, was er uns anvertraut, weitergeben. Und im Weitergeben vermehrt es sich. Nicht im Behalten, nicht im Nehmen, sondern im Geben. Das ist ein Wunder. Im Reich Gottes ist das genau umgekehrt. Der ist reich, der viel gibt. Und ich möchte einer von diesen sein, die sagen, Herr, ich habe das einfach eingesetzt, was du mir gegeben hast. Und ich weiß, es hätte alles viel besser sein können. Sag dir, es ist völlig egal. Deine Treue. Du bist mir treu geblieben. Aber Herr, ich bin auch gefallen. Das weiß ich. Steh auf, Junge. Das Fallen ist nicht das Schlimme. Was mich beeindruckt, zum Beispiel Tour de France, diese eine Wahnsinnsszene, wo die da diese Berge runterrasen und dann dieser schreckliche Sturz und ich dachte, das ist es jetzt. Und dann rappelt er sich auf, damals Jan Ulrich, nimmt sein Ding, schwer, alles tut weh und fährt weiter. Natürlich fallen wir, natürlich versagen wir, natürlich müssen wir x-mal sagen, es tut mir leid. Meiner Frau gegenüber, Schatz, sorry, gerade so viel Stress. Treue heißt nicht, keine Fehler machen. Treue heißt nicht, immer nur dasselbe machen. Treue heißt, sich bewusst zu werden, was Jesus uns anvertraut hat. Dass er uns berufen hat. Ja, warum denn uns und mein Nachbar nicht? Ist doch egal, aber dich hat er berufen. Und dich hat er beschenkt. Du hast einen anderen Status. Du gehörst zu ihm, zu diesem Herrn. Und durch dich will er jetzt in dieser Welt bekannt werden. Mit seinen Tugenden. Mit seiner Gesinnung. Boah. Es gibt eigentlich nur 2 Gruppen von Menschen, wenn man diese Himmelreichsgleichnisse sieht, hier im Kontext von Matthäus 24, 25, 26 und so weiter, dann stellt man fest, Jesus skizziert Menschen, die treu sind und die untreu sind. Zum Beispiel beschreibt er einen Verwalter, der Party macht und seine Knechte schlägt. Und er hat keine Chance. Und er erwartet gar nicht, dass der Herr wiederkommt und Rechenschaft fordert. Nochmal, ich will keinen Druck machen und mit dem Ende drohen, sondern Mut machen, treu zu werden, weil Jesus sagt, du treuer Knecht, du bist über wenig treu geblieben. Deshalb werde ich dich über viel setzen. Das Leben geht weiter nach dem Tod. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie der Himmel aussieht. Früher habe ich gedacht, das ist langweilig, das ist gar nicht erstrebenswert. Mittlerweile glaube ich, das ist der Hammer. Da werden wir nicht nur einfach rumsitzen und stundenlang langweilig Halleluja rufen, sondern werden Aufgaben haben. Und die Sünde ist nicht mehr da. Und der Böse ist nicht mehr da, der dazwischenfunkt. Und Gott kommt ganz zur Wirkung. Ja, ich habe hier noch viel stehen, aber ich höre auf, die Zeit ist rum. Und ich gebe euch ja auch nicht alle Antworten, sondern ich möchte einfach heute Morgen nur aufreißen, euch Geschmack machen, Mut machen, was ihr ja schon wisst. Wir sind von diesem wunderbaren Herrn berufen worden, das zu empfangen, was wir nicht verdient haben. Unheimlich viel Gnade, Gaben, Geist, Begabungen. Und er möchte, dass wir das einsetzen zu seiner Ehre und darin treu sind. Das ist für mich Treue. Es lässt sich noch viel mehr sagen, aber heute Morgen mal nur diese Perspektive. So dass er am Ende sagen kann, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass wir treu bleiben, treu werden, weil Jesus treu ist. Amen.